Hier ist Christian Kohrs und das ist The Passenger. Heute zu Gast Emil Pabst, Geschäftsleiter von Veomo. Das Münchner Beratungsunternehmen erklärt Immobilienfirmen und Kommunen, wie sie Stellplätze sparen, um mehr Alternativen zum Auto anbieten zu können. Wie? Das hörst du jetzt. Hallo Emil, ich freue mich sehr, dass du in meinem Podcast bist.
Grüß dich Christian, ich freue mich auch.
In unserem kurzen Vorgespräch eben hast du mir erzählt, woher euer Firmenname kommt, Veomo. Und zwar heißt es, beziehungsweise erklär's mal selbst, was die Idee dahinter ist und vor allen Dingen, was das am Ende damit zu tun hat, mit dem, was ihr tut, eben Räume, Gebäude, Neubauprojekte, Quartiere daraufhin beraten zu entwickeln, dass dort einfach eine zukunftsfähige Mobilität, ja ich sag mal, eine Heimstatt findet.
Also der Name Veomo oder Veomo kommt eigentlich aus dem spanischen Veo, Sehen, und Mo, Mobilität. Das heißt, wir haben angefangen Ende 2018 mit einer Software oder mit der Aggregation von Mobilitätsdaten. Das heißt, wir wollten jegliche Mobilitätsdaten, die es da draußen so gibt, außerhalb des ÖPNVs, Sharing-Mobilität, aber auch Fahrzeiten, Staumeldungen, eigene Shuttle-Services etc., alles, was so irgendwie Mobilität im öffentlichen Bereich letztendlich ausmacht, wollten wir darstellen. Und darum ging es natürlich, okay, wie kann man Mobilität sehen? Damit haben wir angefangen und da war der Name natürlich wahnsinnig passend dafür.
Wie kam es dann dazu, dass ihr von so einer Plattform, wo es erstmal um die Darstellung von Mobilität geht, dahin gekommen seid, dass ihr wirklich Mobilität gestalten wollt?
Ehrlich gesagt, relativ Startup-like würde ich das mal nennen. Auch wenn wir uns jetzt nicht als Startup bezeichnen würden, weil wir jetzt wirklich ein Beratungsunternehmen sind, waren wir, als wir gestartet haben, wirklich ein Startup. Das heißt, wir haben Mobilitätsdaten aggregiert und unsere Kunden waren schon relativ früh Asset Manager. Das heißt, eigentlich letztendlich die Verwalter, die EigentümerInnen, Vertreter von Immobilien. Und dort haben wir gesagt, okay, eigentlich wäre es doch super, wenn jemand aus dem Bürobereich oder auch im Wohnbereich rauskommt aus der Wohnung, aus dem Büro, und bevor die Person das Gebäude verlässt, letztendlich Mobilitätsdaten angezeigt bekommt. Und zwar nicht nur, der nächste Bus fährt in 2 Minuten, wie man es so klassisch von so einer Abfahrtstafel kennt. Das ist ja immer an den Haltestellen. Und wir haben gesagt, eigentlich muss das ins Gebäude verlagert werden, weil 95% der Wege starten und enden letztendlich an Gebäuden. Ja, Gebäude sind irgendwie dein Arbeitsort, aber auch Freizeitort, Bildungsorte, Wohnorte und so weiter. Und da waren unsere Kunden Asset Manager. Und die haben gesagt, okay, es ist ja schön und gut, was ihr da habt mit eurem Screen, aber was gibt es denn eigentlich noch darüber hinaus? Ja, was macht denn Mobilität aus? Und so haben wir relativ startup-like unser erstes Mobilitätskonzept gemacht und ausprobiert, was kommt denn da eigentlich so rein. Da hatten wir natürlich einen super Startpunkt mit Mobilitätsdaten, weil wir gute Standortanalysen machen konnten, weil wir halt alle Mobilitätsdaten hatten. Und dann hat sich das mal weiter ausgebaut, bis jetzt zu diesem klassischen Thema eines Mobilitätskonzepts. Und daraus haben wir dann auch vor 2 Jahren knapp ein eigenes Unternehmen gegründet, was sich nur noch darauf konzentriert.
Um das jetzt vielleicht einmal so richtig zu illustrieren und damit auch ich das komplett verstehe, das heißt also, euer Geschäftsmodell in diesem Beratungszweig besteht im Grunde jetzt dahin, dass da jemand kommt, der eine Immobilie hat und sagt dann, okay, wir wollen eben hier nicht nur schöne Wohnungen oder Büros reinbauen, sondern wollen eben mitbedenken, dass die Erreichbarkeit dieser Immobilie optimiert ist, also dass wir sozusagen die auch auf der Ebene attraktiver machen für die künftigen Nutzenden. Verstehe ich das richtig?
Ja, das ist immer es ist ein bisschen schwierig immer zu erklären, was man alles macht, weil es gibt sehr viele unterschiedliche Kundengruppen. Das heißt, wir arbeiten, wie mal, größtenteils für Projektentwickler und für Städte und Gemeinden, die im Neubau tätig sind. Das heißt, wir entwickeln hier ganzheitliche Mobilitätskonzepte, um den wirklichen Stellplatzbedarf zu ermitteln. Das heißt, wir haben ja, um dir da nochmal ganz kurz 2, 3 Punkte zur Einordnung zu geben, es gibt ja Stellplatzsatzungen, die in jeder Gemeinde letztendlich unterschiedlich sein können, die vorgeben, wie viele Stellplätze brauchst du für einen Neubau oder auch für eine Nutzungsänderung, je nach Nutzungsgruppe, nach Wohnungsgröße und so weiter. Und da haben wir gesagt, okay, das entspricht eigentlich nicht mehr der Wirklichkeit jetzt schon nicht mehr, aber wird auch in Zukunft einfach obsolet. Und die Städte und Gemeinden sind leider nicht immer die schnellsten, was solche Stellplatzsatzungen angeht, die zu ändern. Aber da versuchen wir wirklich anzusetzen und zu sagen, okay, wie können wir ganzheitliche Mobilitätskonzepte, vor allen Dingen anbieterneutrale Mobilitätskonzepte, erstellen und dann aber auch am Ende umsetzen. Und durch diese Umsetzung sind wir immer mehr zu den Bestandshaltern, zu den Asset Managern gekommen, die wir vorher schon ja eigentlich als Kunden hatten. und auch wieder zu Städten und Gemeinden, die natürlich gesagt haben, wir haben jetzt hier schöne Mobilitätskonzepte, aber wie kriegen wir das jetzt wirklich auf die Straße? Wie kriegen wir das in die Quartiere? Wie kriegen wir das an die Immobilien, in die Tiefgaragen, um da wirklich was zu machen? Und so hat sich unser Kundenstamm immer erweitert.
Bis wir konkreter auf diese Lösungen kommen, die dann dabei rauskommen, würde ich gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen in das Problem. Und zwar findet sich auf eurer, oder habe ich auf eurer Website den Satz gefunden, dass eben Mobilität selten standortgerecht umgesetzt wird. Das heißt ja also erstmal, es wird schon was getan sozusagen. Also jetzt der klassische Architekt oder wer auch immer plant da schon mal irgendwie, kennt die Regeln, plant da so ein paar Parkplätze hin und hat vielleicht auch Fahrräder im Hinterkopf. Aber woher kommt es, dass eben diese nicht standortgerechte Umsetzung irgendwie immer noch Standard ist? Und wie genau sieht die aus? Also was daran ist nicht standortgerecht?
Es hat eigentlich den Grund, dass es halt eine Satzung gibt. Also echtes viel Übel steckt in diesen Stellplatzsatzungen, die auch eine gewisse, also es gibt auch einen Grund, warum die da sind. Ich bin zum Beispiel nicht dafür, dass man Stellplatzsatzungen allgemein abschafft. Das haben wir in Berlin, da gibt es an sich keine Stellplatzsatzung, wobei jetzt wieder ein paar einzelne Bezirke da immer wieder andere Forderungen an die Projektentwickler stellen. Bremen hat eine sehr gute Stellplatzsatzung, die sehr fortschrittlich ist. Aber um nochmal auf das Problem zurückzukommen, eine Stellplatzsatzung gibt halt in einem sehr starren Maße vor, wie viele Stellplätze man für die jeweiligen Nutzungen letztendlich braucht. Das ist aber sehr unflexibel und vor allen Dingen nicht zukunftsgerichtet. Das heißt, um es mal sehr plakativ zu machen, viele Stellplatzsatzungen basieren auf der Reichsgaragenordnung von 1939. So, jetzt gucken wir uns die Welt 1939 an. Jetzt sind wir in 2025. Ich finde es sehr schön, dass wir nicht mehr in 39 sind. Ich finde es auch sehr schön, dass wir nicht mehr irgendwie in 2000 sind, weil es hat sich sehr viel verändert und Mobilität verändert sich wahnsinnig schnell. Stellplatzsatzungen aber nicht. Also auch moderne Stellplatzsatzungen können gerne mal 10 Jahre alt sein. Die nennen wir dann schon modern. Ist natürlich wahnsinnig schwierig auch. Ich glaube auch, dass es für Städte und Gemeinde wahnsinnig schwierig ist, diese Flexibilität zu geben. Kommt aber dann letztendlich darauf zurück, dass wir Standorte nicht mehr für die einzelnen Nutzergruppen, für Veränderungen in der Mobilität, Veränderungen auch von Konsumverhalten gar nicht anpassen können. Das heißt, das, was wir versuchen, ist letztendlich zu schauen, okay, wie kann man all diese Faktoren, die es gibt, mit einbeziehen und in eine Diskussion gehen, in einen Austausch gehen mit den Städten, mit den Gemeinden, aber auch mit den Projektentwicklern, weil auch da muss man natürlich mal ein bisschen educaten, würde ich das sagen, um zu sagen, hey, ja, es ist schon klar, dass in der Vermarktung ihr meint, dass der Stellplatz jetzt super wichtig ist. Es kann aber sein, dass wenn ihr eine andere Nutzergruppe anspricht, die Leute es gar nicht mehr brauchen. Also in Neubauquartieren, sagt man eigentlich, haben nur noch 30% der BewohnerInnen, wenn es eher ein städtisches Umfeld ist, überhaupt noch ein Auto. Warum planen wir dann mindestens einen Stellplatz pro Wohneinheit? Damit haben wir einfach, wir produzieren Leerstand. Und dadurch, dass wir auch für die Bestandshalter arbeiten, merken wir auch, okay, was ist eigentlich im Bestand? Und da haben wir ganz oft das Problem, wenn wir reinkommen, ja, wir haben hier eine Tiefgarage, die ist zu 50% überhaupt nicht ausgelastet. Beziehungsweise 50% der Stellplätze habe ich nicht mal vermietet. Damit funktioniert eigentlich das Geschäftsmodell in vielen Bereichen nicht mehr.
Tatsächlich ein anderer Begriff, den ich auf der Website gelesen hatte, der mir gut gefallen hat, ein sehr schönes, glaube ich, nur in Deutschland so anzutreffendes Wort, das Stellplatzreduktionspotenzial. Also verstehe ich so ein bisschen, das ist schon so auch ein bisschen der Kern eures Strebens, also wirklich zu gucken, wie kann man, ich sage jetzt mal, das Ganze prosaischer formuliert, den Platz, der fürs Auto reserviert ist, irgendwie minimieren und die Bandbreite angebotener Mobilitätslösungen da im Gegenzug ausweiten. Ist das so grob die Richtung?
Ja, absolut. Absolut.
Direkt im Anschluss dann daran, um jetzt auch mal Richtung Lösungen oder Antworten auf diese Herausforderungen der Zukunft zu gehen, wie sieht das dann konkret aus? Also was sind dann, wie arbeitet ihr dann mit den Eigentümern oder auch den Kommunen zusammen? Weil ihr könnt ja sozusagen dann ermitteln, okay, so viele Stellplätze brauchen wir ja nicht, aber diese Verordnung liegt ja trotzdem darum. Also die ändert sich ja nicht nur, weil ihr da irgendwie mit Engagement sagt, würde auch anders gehen.
Ja, da muss man natürlich sehr drauf schauen, in welcher Phase von so einer Immobilienentwicklung sind wir letztendlich. Wenn wir in sehr frühen Phasen sind und man noch vor einem Bebauungsplan oder so steckt, dann hat man noch ein bisschen mehr Potenzial, wirklich mit der Stadt auch zu gestalten. Viele kleinere Gemeinden, in denen wir auch arbeiten, also die großen Städte kümmern sich eigentlich alle um dieses Thema. Also auch in München ist es ein extrem wichtiges Thema. Wir haben Köln, Düsseldorf, wo es viel darum geht, okay, wie kann man die Stellplatzsatzung aktualisieren? Wir haben Bremen mit wirklich einer Vorzeigestellplatzsatzung, die auch Mobilitätskonzepte und das Thema Mobilitätsmanagement am Ende drin hat. Das heißt, da gibt es auch nochmal einen Anreiz für die Projektentwickler, sich um dieses Thema zu kümmern, weil sie da ein bisschen Geld sich auch noch zusätzlich einsparen können, was natürlich einfach ein wichtiger Faktor ist, dass es ökonomisch auch funktioniert. Und dann gibt es natürlich Stellplatzsatzungen wie in Hamburg oder fehlende Stellplatzsatzung bzw. ausgesetzte Stellplatzsatzung wie in Berlin, was aber nicht mein Favorite ist. Das heißt, die großen Städte kümmern sich schon darum. Da ist auch, würde ich sagen, oft ein bisschen weniger Potenzial, tief in die Gespräche mit den Städten einzusteigen, weil die haben einfach wahnsinnig viele Bebauungspläne oder Baugenehmigungen, die sie natürlich letztendlich checken müssen und durchwinken müssen und sind meistens auch chronisch überbelastet, also haben viel zu wenig Zeit. In kleineren Gemeinden hinweg hast du oft die Chance, mit einem Neubauprojekt, mit einem neuen Quartier oder auch einem einzelnen Objekt wirklich nochmal in eine Diskussion zu gehen mit der Stadt und zu überlegen, hey, können wir nicht im Zuge dieses Projektes das nutzen, um mal ein paar neue Sachen zu testen und mal zu überlegen, hey, wie sieht eigentlich diese Zukunft unserer Stellplatzsatzung oder auch unserer Stadt aus? Das heißt, da kann man wirklich ein bisschen ausprobieren.
Lass uns das doch gerne an der Stelle mal dann ein bisschen konkret machen. Also ihr habt ja eben, ich glaube, 150 Projekte habt ihr schon realisiert. Um jetzt bei diesen Kleinstädten zu bleiben, wo ich auch glaube, dass sie irres Potenzial haben, nochmal über Verkehrswende anders nachzudenken, als es in diesem urbanen Kontext, in dem man sich sonst immer bewegt, stattfindet. Erklär doch mal ein bisschen, was sind da so wie die Vorher-Nachher-Szenarien, wenn ihr irgendwie dazugekommen seid? Was habt ihr da erreicht an beispielhaften Projekten?
Also ich darf natürlich immer wieder nicht so viele Namen sagen. Das ist immer ein bisschen problematisch, eine Projektentwicklung. Da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Ich kann da aber den Verweis auf unsere Website geben, da kann man gerne mal nachgucken. Was wir sonst machen, oder so ein klassischer Projektablauf vielleicht mal, damit du das so ein bisschen greifbar kriegst, fängt eigentlich immer mit so einer Standortanalyse an. Hat ja schon ein bisschen erzählt, wir haben unser eigenes Standortanalyse-Tool, wir haben ja diese ganzen Daten. Wir haben auch eigentlich als einziger wirkliche Sharing-Daten, das heißt, wir könnten an sich schauen, okay, funktioniert das dort? Gibt es genug Drop-Offs, genug Pick-Ups von Sharing-Scootern, von Carsharing, von Bike-Sharing, was auch immer? Dann geht es in eine wirkliche Mobilitätsanalyse rein. Das heißt, man guckt, okay, wie ist der ÖPNV, wie ist eine Taktung, wie ist aber auch ein Fußverkehr, wie sind die Wege dort, wie sind die Erreichbarkeiten von der Nahversorgung, von der sozialen Infrastruktur, wie sieht es aus mit Sharing-Angeboten, wie sieht es aus mit dem Parkdruck und so weiter. Das ist sozusagen dieser erste Teil der Mobilitätsanalyse. Dann gehen wir rein, okay, welche Nutzergruppen kommen da wirklich? Also welche sprechen wir an? Wer soll da hinziehen? Was vielleicht im Umfeld alles? Und da kann man schon relativ viel rauskriegen, um zu überlegen, okay, was wird denn das zukünftige Nutzerverhalten wahrscheinlich sein? Und welche Mobilitätsanforderungen haben die Leute überhaupt an den Standort? Das wird wahrscheinlich nicht immer nur das Auto sein. In kleineren Gemeinden oder ein bisschen im suburbanen Raum geht es aber oft darum, einfach zu überlegen, okay, brauchen die vielleicht alle noch das zweite Auto oder können wir das nicht irgendwie ersetzen durch andere Modelle? Also da muss man ja auch realistisch sein. Es geht gar nicht darum, immer das Auto auszuschließen, sondern doch zu überlegen, hat es noch den Platz oder braucht es noch den Platz, den wir diesem Auto überhaupt einräumen? Oder wollen wir nicht ein bisschen mehr diesen Service-Gedanken, diese Idee, hey, man gibt Leuten viel mehr Angebote, damit sie auch andere Mobilität oder sogar viel mehr Mobilität nutzen können. Und das Schöne ist, wenn wir das gut machen, gute Maßnahmen ableiten, also ne, braucht man Carsharing, in welcher Dimensionierung braucht man Carsharing, ganz wichtig auch, wo verortet man Angebote, ja? Wenn wir irgendwie sowas hören, ja, wir haben Fahrradparkplätze, wir haben die alle in der Quartiersgarage und die ist ganz zentral, aber ich muss halt 400 Meter zu meinem Gebäude laufen, ja, da funktioniert Fahrradparken nicht. Fahrradparken muss vor die Haustür, damit das wirklich das Interessanteste wird. Das Auto hingegen können wir aber zum Beispiel ein bisschen rausnehmen aus dem Quartier und eher an die Seiten irgendwie machen, also einen Außenbereich machen, damit wir auch ein autoarmes Quartier kriegen. Wenn wir darauf gehen, wir bestimmt später nochmal kurz ein. Und durch all diese Analysen und diese Ableitung der Maßnahmen kann man dann in Gesprächen mit der Stadt gehen und kann einfach sagen, hey, wir wollen jetzt nicht rein uns Geld sparen, weil wir weniger Stellplätze bauen, sondern wir wollen ein bedarfsgerechtes Mobilitätsangebot an diesem Standort bringen. Und ich glaube, es funktioniert natürlich auch immer sehr gut, wenn das nicht der Projektentwickler selber macht oder den Anbieter macht, sondern eine neutrale Instanz, würde ich das mal nennen. Das heißt, wir kommen ja rein, uns ist am Ende vollkommen egal, ob da ein Carsharing ist oder nicht, weil wir verdienen daran nichts. Uns ist vollkommen egal, ob du dir einen Stellplatz einsparst oder nicht, weil wir sind nicht incentiviert darüber, dass wir einen Stellplatz einsparen. Sondern wir sind incentiviert, um wirklich zu gucken, wie das Mobilitätsangebot für die Nutzergruppen am Ende funktioniert. Und dann gibt es noch einen kleinen Clou, und der ist, dass die meisten Städte und Gemeinden natürlich auch einen Mobilitätspfad oder einen Klimapfad haben, also Mobilitätskonzepte, wo sie wohin wollen in 2030, 2045. Und wir müssen einfach eine klimagerechte Wirtschaft aufbauen und klimagerechte Städte aufbauen. Und da hat man natürlich auch noch relativ, oder da findet man schöne Argumente, um letztendlich mit der Stadt in einen Austausch zu gehen, in eine Diskussion. Aber es ist auch ganz wichtig, du musst in einen Austausch gehen mit der Stadt und du musst sie mitnehmen und du musst ihnen erklären, wo man herkommt, was man macht, auf die Bedürfnisse eingehen und auch oft da sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Also wir haben ein paar Gemeinden rund um Bayern, erstmal konservativer, allein von der politischen Richtung würde ich die jetzt mal ganz plakativ, ganz stereotypisch hinstellen. Da brauchen wir oft paar Termine mehr, um ihnen wirklich zu erklären, wo wir herkommen, warum wir das machen, warum das für diesen Standort auch vielleicht einen Vorzeigecharakter haben kann und ihnen helfen kann zu einem klimagerechten Umbau letztendlich der kompletten Gemeinde oder der Stadt.
Ich würde gerne noch mal einen halben Schritt zurückgehen. Du hast eben gerade gesagt, ihr habt eben all diese Daten, die ihr aggregiert, sodass ihr ein gutes Bild kriegt von den Standorten. Jetzt gehe ich aber mal davon aus, du hast natürlich, also vor allen Dingen, wenn du in kleinere Gemeinden gehst, hast du natürlich nicht diesen Riesensatz an Daten, den du bekommen kannst, als wenn du dir jetzt irgendwie ein Viertel in Berlin anguckst. Was für Daten verwendet ihr da, die genau, und wie kriegt ihr das hin, wirklich aus diesen Daten dann valide Aussagen über künftige Nutzungsgewohnheiten zu ziehen?
Ja, das ist, also so kleiner der Ort wird und so weniger Daten man natürlich hat, desto trickier wird. Wir haben natürlich sehr viele wir haben einen hohen Erfahrungsschatz. Wir haben über 150, wir sind jetzt bei 180 Projekte in ganz Deutschland gemacht, von den kleinsten Gemeinden bis zu allen Großstädten. Also ich glaube, über 63 Städte und Gemeinden haben wir jetzt. Das heißt, wir haben natürlich viele Projekte in vielen Größen mit vielen Nutzungen schon mal durchgespielt und lerne natürlich aus jedem Projekt. Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, die ersten Projekte, wenn ich mir die jetzt angucke, denke ich mir immer, das waren aber ganz schöne Projekte. Da waren wir doch ein bisschen Startup-like unterwegs.
Fake it till you make it.
Genau. So ein bisschen, wenn man das so sagen kann. Muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, aber das kann man, glaube ich, mal offen aussagen. Würde ich meinem Kunden wahrscheinlich auch sagen. Aber so mehr Projekte man macht, desto mehr versteht man natürlich auch, desto mehr Diskussionen hatte man, desto mehr hat man auch ausprobiert. Und dieser Erfahrungsschatz und natürlich dieser Puls an der Zeit. Das heißt, ich mache ja auch gerade mein Smart Mobility Management an der HSG. Da lernen wir auch viel über nachhaltige Mobilität, über zukunftsgerichtete Mobilität. Mein ganzes Team ist extrem aufgeschlossen, versucht immer die neuesten Trends auf sich anzugucken. Wir hatten ein Projekt, der Bildungscampus in Heilbronn für Dieter Schwarz Stiftung. Da ging es dann um Drohnenlandeparkplätze. Da kann man meinen, was man will, und da kann man drüber sagen, was man will. Aber das sind halt zukunftsgerichtete Projekte, weil die sagen halt, naja, was ist denn in 30 Jahren? Wie kann man das? Also das ist Glaskugel, also da muss man in die Glaskugel schauen. Das ist schon klar, aber wir müssen uns ja irgendwie annähern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Auto in dem Sinne, dass es privat genutztes Auto, was einer einzelnen Person gehört, in Zukunft nicht mehr so geben wird, beziehungsweise eingeschränkter geben wird. Weil es macht einfach keinen Sinn. Es ist ein komplett idiotisches Geschäftsmodell. Es braucht viel zu viel Fläche, es verbraucht viel zu viel Ressourcen. Eigentlich ist es total schwachsinnig, dass man eigene Autos hat. So. Und das kann man jetzt als Kulturkampf sehen, ja, aber man kann es auch einfach unter den nachhaltigen Gesichtspunkten ökonomisch, ökologisch und sozial sehen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wenn man das schon mal auf dem Schirm hat und sich dann überlegt, okay, was könnte denn funktionieren, dann kann man sich immer mehr annähern. Und da muss man natürlich ganz klar überlegen, wie futuristisch kann man in ein Projekt reingehen und wie nah muss man an der Realität bzw. an dem Status quo jetzt sein. Und dazwischen pendelt sich's ein.
Ja. Um jetzt mal wieder anzuschließen an das Beispiel, was du eben schon meintest, dass du da in die konservativen bayerischen Kommunen geholt wirst. Also erste Frage, wie kommt ihr da überhaupt hin? Also seid ihr dann sozusagen vom Projektentwickler, bringt der euch mit und sagt, hier, komm, wollt ihr mal was Neues ausprobieren? Oder wie funktioniert das?
Ja, es sind beide Wege. Also wir sind natürlich verankert in der Privatwirtschaft, muss man schon sagen, zu einem großen Teil. Wir machen allerdings auch immer mehr Projekte für die Gemeinden und für die Städte. Das heißt, wir unterstützen die, weil wir natürlich sagen, okay, wir kennen diese Bedürfnisse, wir müssen eigentlich dazwischen vermitteln. Also letztendlich geht es ja wirklich darum, du hast die Stadt oder den Raum, in dem sich ein Projekt bewegt, in dem das sitzt. Dann hast du den, die Beteiligten, ob das jetzt ein privater Projektentwickler ist, ein kommunaler Projektentwickler, die Stadt selber, städtische Wohnungsgesellschaften, wie auch immer. Und dann musst du natürlich auch überlegen, wie funktioniert das am Ende im Betrieb? Ja, und wie kann das wirklich funktionieren? Und wenn du das alles zusammendenkst, dann kann es, glaube ich, funktionieren. Und auch von den ganzen Seiten kommen wir aber auch. Das heißt, es kann mal von einem privaten Projektentwickler sein, würde ich sagen, ist wahrscheinlich in 80% der Fälle so. Es kann aber auch sein, dass man von der Gemeinde kommt und sagt, hey, wir haben hier schon mal mit jemandem zusammengearbeitet. Lasst uns doch mal diskutieren, vielleicht funktioniert das. Ja? Genauso wie wir natürlich auch Gemeinden beraten bei Stellplatzsatzungen, um zu überlegen, okay, wie können denn zukunftsgerichtete Stellplatzsatzungen aussehen? Das ist halt einfach den Punkt, wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, wir haben ja in 62 Gemeinden schon gearbeitet. Das heißt, wir kennen ja mindestens 62 Stellplatzsatzungen. Das sind oft mehr, als die einzelnen Gemeinden kennen, weil natürlich kümmern die sich erstmal hauptsächlich um ihre Stellplatzsatzung.
Um nochmal auf diesen konkreten Fall zurückzukommen. Also ich würde jetzt gerne verstehen, eben wie kommt man hin von diesem eben nicht standortgerechten Mobilitätskonzept, das erstmal da ist sozusagen. Also wir haben jetzt halt die, ich sag mal, konservative Gemeinde, ob die nur in Bayern oder irgendwo anders liegt, auf jeden Fall die, die halt eben noch sehr autozentriert ist, vielleicht so ein paar okay Radwege hat, aber dann hört es eigentlich schon auf. Und dann ist ja so ein bisschen die Frage, was ist da möglich, was kann man da machen und was ist dann der Einfluss, den ihr nehmen könnt? Also ich stelle mir das jetzt so vor, in der Theorie, ihr guckt euch das an und sagt dann, okay, da gibt es ja diese Buslinie, könnte man die jetzt nicht zwei Straßen weiter verschwenken, um den Anschluss von so einem Quartier dann sichtbar zu verbessern, oder könnte man eben mit Quartiersgaragen arbeiten, um eben den Druck über Alternativen zum zweiten Auto nachzudenken, zu erhöhen? Sind das dann solche Maßnahmen, die am Ende rauskommen?
Genau, also ÖPNV ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, weil das sind längere Planungszyklen, ist immer ein wesentlicher Faktor, aber die Faktoren oder die Handlungsmaßnahmen, in die wir versuchen reinzugehen und da wirklich zu überzeugen, ist auf dem Land sehr oft ein Carsharing oder ein Bikesharing. Was wir hier machen, ist einfach zu sagen, da haben wir auch schon ein paar Projekte, nutzt doch diesen Vorteil dieses Neubaus und der Bereitstellung von beispielsweise im Carsharing, um das mal sehr klar zu machen in einem Beispiel, an einem Carsharing. Wir nehmen diese Station, aber wir öffnen sie außerhalb des Quartiers. Das heißt, alle Bürgerinnen, die drumherum sind, können plötzlich ein komplett neues Angebot nutzen, was es vorher in dieser Stadt nicht gab. Und das hilft natürlich auch, die Stadt zu überzeugen, zu sagen, hey, wir geben euch hier noch was zurück. Also wir wollen natürlich was einsparen, wir wollen Stellplätze einsparen, aber mit diesem Geld, mit einem Teil dieses Geldes, würden wir gerne Maßnahmen finanzieren, die einerseits den neuen BewohnerInnen unseres Quartiers helfen, aber auch den EinbürgerInnen. Und das ist natürlich ein super Angebot. Und das funktioniert aber auch perfekt, weil natürlich die Anbieter, also die Lösungsanbieter, der Carsharing-Anbieter, der freut sich natürlich auch, so mehr Nutzer, desto eher trägt sich dieses Angebot am Ende. Ja? Und dieses Zusammenspiel ist natürlich super wichtig. Und das hilft aber auch, wenn das halt wieder eine neutrale Instanz macht, die einfach erklärt, wie funktioniert das denn? Also wir haben schon, um da noch tiefer reinzugehen, wir sind schon vor Ort gegangen und haben nur erklärt, wie Carsharing funktioniert. Und zwar mit, hier ist meine App, ich öffne so dieses Carsharing, weil es gibt es einfach oft noch nicht auf dem Land. Das heißt, natürlich haben sie damit keine Berührungspunkte, da gibt es das eigene Auto, das ist das A und O oder das, worauf man sich verlässt, da muss man es auch erklären. Und so doof es manchmal klingt, wir haben auch gelernt aus unseren ersten Projekten, dieses Thema Management, also Mobilitätsmanagement, wo auch für uns Kommunikation ein extrem wichtiger Punkt drin ist, das ist eigentlich das A und O. Also ohne das funktioniert es nicht. Das heißt, du musst kommunizieren, aber nicht nur an die BewohnerInnen des zukünftigen Quartiers, sondern auch die BürgerInnen drumherum und natürlich an die Stakeholder in der Stadt, damit das wirklich verständlich wird, wie funktioniert das, kann das funktionieren und warum ist das ein Vorteil für alle.
Das heißt, also es klingt ja jetzt schon sehr durch, also die Aufgabe, vor der ihr ja eigentlich jedes Mal steht, wenn ihr irgendwo hinkommt, ist, dass ihr sehr viel Neuland sozusagen zu bearbeiten habt. Was ich mich frage ist, wie kriegt man das dann hin, dass die Dinge dann auch tatsächlich funktionieren? Weil, also das war eben ein schönes Beispiel, was du genannt hast mit dem offenen Carsharing in der Tiefgarage hier bei uns im Wohnblock. gibt es das auch. Das funktioniert offensichtlich sehr gut. Also die Parkplätze sind oft leer, aber das eben auch mitten in Hamburg. Also das ist eine andere Voraussetzung. Auf dem Land, wo Leute sowieso eher mal ein Auto haben, ist es ja wahrscheinlich, also das sind ja sehr komplexe Veränderungen, die stattfinden müssen. Also dass ja die Leute sozusagen erstmal überlegen müssen, okay, ehe wir jetzt ein neues, zweites Auto uns zulegen, wir haben noch Carsharing nebenan. Vielleicht könnte das was sein. Können wir das mal ausprobieren? Oder Leihfahrradsysteme ist ja im Grunde genau dasselbe. Also dass man den Menschen klar macht, okay, es gibt halt diese Alternativen, auf die ihr Zugriff haben müsst, die auch funktionieren, ohne dass man die besitzen kann. Weil eben anderes Beispiel, was ich jetzt eine ganze Zeit oft gesehen habe, mein Sohn ist in der Schwimmschule und nebenan ist eben so ein Mobilitätspunkt gewesen in so einem Neubaugebiet. Das steht auch so ein bisschen isoliert in so einer Insellage, an sich okay erschlossen, aber wenig ÖPNV, also nur die S-Bahn, wo man zu Fuß hinläuft. Also eigentlich eine super Idee, da ein Lastenrad für alle auch reinzustellen. Das stand da drin oder zwei oder drei von diesen Rädern standen da drin, auch ein bisschen angestaubt und jetzt ist das Ding komplett verschwunden. Also das hat offensichtlich nicht funktioniert. Deswegen würde mich mal interessieren, was ist der Ansatz dann, den ihr verfolgt, um eben das zu vermeiden, dass man sagt, okay, also wir haben ja ein ganz tolles Projekt, wir machen hier Mobilitätswende und dann kann auch der Bürgermeister kommen und das Band durchschneiden und die Lokalpresse ist da und alle sind bis hierhin glücklich, aber dass es eben darüber hinaus auch was bringt, dass es eben mehr ist als jetzt irgendwie so eine reine, ich sag mal, Symbolmaßnahme, um zu zeigen, okay, wir machen hier auch was in Richtung zukunftsfähige Mobilität.
Ich glaube, der wichtigste Punkt dabei ist eigentlich auch wieder das Thema Stellplätze. Das heißt, in einem Neubauquartier haben wir diesen wunderschönen Vorteil, dass die Leute ziehen ja um. Das heißt, sie müssen sich sowieso an den neuen Standort gewöhnen. Ja, sie müssen sich überlegen, hey, wo lade ich mein Auto, wenn ich ein E-Auto habe? Wie bringe ich meine Kinder zur Schule? Wie sind die Wege? Das heißt, alles ist neu. Das heißt, da haben wir diese einmalige Möglichkeit und die ist wirklich meiner Meinung nach einmalig, also nach jedem Umzug natürlich, aber an sich einmalig, Leute neu ein Mobilitätsverhalten nicht anzutrainieren, sondern ihnen helfen, ihr Mobilitätsverhalten zu ändern. Das funktioniert aber nicht, wenn ich mit meinen drei Autos da einziehen kann. Sondern ich muss schon was wegnehmen, ist jetzt falsch formuliert, weil da kriegt man mal gleich Ärger. Aber ist vielleicht incentivieren, nicht das zweite oder dritte Auto zu haben, sondern zu überlegen, ah, okay, ich ziehe jetzt um. Ich kriege eigentlich nur einen Stellplatz. Mit den zweiten, das wäre jetzt ein bisschen aufwendiger. Aber sie sagen mir ja auch, oder der Projektentwickler bzw. der Vermieter dann in Zukunft, sagt mir, ich habe hier andere Möglichkeiten. Ich werde darüber vielleicht super informiert. Vielleicht gibt es eine Quartiers-App oder es gibt eine schöne Mobilitäts-App, wo ich alles Mögliche ausleihen kann. Wo ich vielleicht auch nochmal, hier, ich kriege eine Stunde frei. Ja, probiere es aus oder 20 Minuten oder was auch immer. Das ist dann letztendlich egal. Ich werde irgendwie incentiviert, die Sachen auszuprobieren. Es gibt vielleicht einen Mobilitätstag. Es gibt immer wieder irgendwie Mobilitätsveranstaltungen. In größeren Quartieren gibt es dann oft auch so einen Quartiersmanager. Das muss natürlich auch immer funktionieren, also Zuverlässigkeit. Das heißt, ich brauche ein zuverlässiges Angebot. Technisch muss es einwandfrei funktionieren und ich muss informiert werden darüber. Aber dann ist es natürlich eine große Chance, das Mobilitätsverhalten dort nachhaltig und langfristig zu ändern. Man schafft es jetzt nicht, wenn man da was hinpackt, sagt nach 6 Monaten, hey, hier ist niemand gefahren, dann bin ich wieder raus. Dann kommen wir eigentlich rein und sagen, okay, ganz kurz, also die Nutzung war nahezu null, aber warum denn? Erstens, wo wurde das verortet? Was für ein Angebot war das? Wie ist vielleicht das andere Angebot? Also was gibt es noch für andere Maßnahmen? Auch Stellplätze gehören natürlich da wieder dazu. Wie einfach ist es, die Sachen zu bedienen? Also ich kann jetzt kompliziertere Sachen machen, wo ich vielleicht den Schlüssel mir irgendwo abholen muss. Das gibt nur zu gewissen Öffnungszeiten und so weiter. Oder ich habe halt eine App, mit der ich einfach das Auto öffnen kann, wann ich will. Da muss ich aber auch klar, also sicherstellen, dass die Leute, die dort einziehen, auch Zugang dazu haben. Oder es vielleicht eine Fallback-Variante gibt. Also es sind, glaube ich, viele Aspekte, die man da beachten muss. Und beim Monitoring von so Mobilitätsangeboten, was wir auch machen, das heißt unabhängiges Monitoring, kriegen die ganzen Daten und machen dann daraufhin, konzipieren wir dann sozusagen, okay, was könnte man verbessern, was muss man vielleicht tun. Oft ist es da wirklich dieses Thema Kommunikation, also wie kommuniziere ich, dass es diese Angebote gibt und dass sie einfach sind zu nutzen. Genau, und das ist letztendlich dieser Mix, der da rauskommt. Wir hatten so ein Beispiel noch, auch via Carsharing, das ist meistens das Einfachste für die Leute zu verstehen, weil das machen schon ein paar Prozent der deutschen Bevölkerung. Da wurde Carsharing total abgelehnt in der Mobilitätsbefragung. Da haben wir die Mieter letztendlich befragt, das war ein Unternehmen, da wurden die befragt und da haben sie gesagt, nee, Carsharing kommt für uns nicht in Frage, brauchen wir nicht. So. Dann sind wir vor Ort gegangen und haben gesagt, okay, jetzt geben wir doch mal Interviews und wir wollen verstehen, warum das denn nicht funktioniert, weil das war irgendwie ein Ausreißer, das war irgendwie komisch, dass die gesagt haben, okay, es funktioniert nicht. Und dann haben wir rausgefunden, die wussten einfach nicht, wie es funktioniert. Also die hatten einfach Berührungsängste, weil sie gesagt haben, ja, aber da muss ich doch da wieder das machen und das machen. Und dann haben wir gesagt, nee, guck mal, es ist relativ einfach. Ich gehe in meine App rein, ich suche mir das Auto aus, dann gehe ich zu diesem Auto, ich kann es davor sogar reservieren. Das heißt, ich gehe nicht hin und dann ist es plötzlich weg, sondern ich habe meine 15 Minuten, 20 Minuten Reservierung und so weiter. Also ne, wie Carsharing halt funktioniert. Das kommt aber noch nicht bei allen an. Das heißt, du musst halt das kommunizieren, wie es funktioniert. Und darauf musst du halt dann auch einen Fokus legen. Und das ist, ja, glaube ich, mit einer der wichtigsten Punkte.
Auf jeden Fall. Also ich höre raus, es sind zwei ganz entscheidende Faktoren in eurer Arbeit. Das eine ist eben Kommunikation, hast du eben sehr ausführlich dargestellt. Und das andere ist eben die Stellplatzverordnung, die man anpacken muss. Deswegen würde ich jetzt vielleicht gerne so zum Schluss noch einmal, weil du eben sagst, du hast schon einen sehr guten Überblick darüber, wie die Dinge aussehen. Du hast eine klare Vorstellung, wie sie aussehen könnten. Wenn wir jetzt mal überlegen, 2039 ist Geburtstag, 100 Jahre Stellplatzverordnung, yay. Wie sollte die dann aussehen, dass die dann vielleicht auch ein bisschen zukunftsfähiger ist als nur 10 Jahre weitergedacht?
Es glaube ich, also ich mache ja immer so ein bisschen was, wünsch dir was. Ich glaube, es sollte eine flexiblere Satzung sein, die wirklich auf den Standort eingeht und auf die Nutzergruppen eingeht und mehr über Flächennutzung geht. Das heißt, ich muss als Projektentwickler, Projektentwicklerin, als Unternehmen Flächen zur Verfügung stellen, die dann für Mobilitätsangebote genutzt werden. Ich muss aber nicht vorschreiben, für diese Nutzung muss ein Carsharing und 2 Lastenräder oder so und so viele Fahrradparkplätze, Stellplätze sein, sondern ich muss den Freiraum geben, Mobilität gestalten zu können, und zwar angepasst auf die Nutzer, also auf die Nutzergruppen. Und da wirklich hinzukriegen, okay, wie kann ich auch dieses, also auch wenn wir jetzt ein Neubaugebiet planen, dann kann es sein, dass jetzt gerade 4 Carsharing-Stellplätze und 3 Lastenräder und 10 Bikes im Sharing-Modell dort interessant sind. Es kann sich aber nach 2 Jahren herausstellen, dass die Lastenräder viel mehr genutzt werden. Ja, dann wäre es doch dumm, nicht das eine Auto wegzunehmen und dafür 2 Lastenräder oder sowas hinzustellen. Also diese Flexibilität, die muss natürlich überprüfbar sein. Also es muss schon irgendwie anhand von Daten funktionieren. Es kann nicht einfach nur willkürlich sein. Ich glaube aber, da ist die Kapazität der Ämter einfach nicht da. Und das ist, glaube ich, eher das Problem. Also wenn wir hier mit dem Mobilitätsreferat in München reden, die würden wahnsinnig gerne relativ viel machen. Ja, die sind da auch sehr offen, wenn man in die Gespräche geht. Aber die sind, glaube ich, einfach chronisch überarbeitet und überlastet. Das heißt, sie können gar nicht auf alles so eingehen und diese ganzen Ideen wirklich vollziehen. Und man muss natürlich verstehen, dass ein Projektentwickler wird sich nur um dieses Thema kümmern, wenn es einen ökonomischen Mehrwert gibt. So, das finde ich aber nicht verwerflich. Es muss ja in dieser, also diese 3 Ebenen oder 3 Stufen der Nachhaltigkeit hat immer einen ökonomischen Aspekt mit drin. Das heißt, es muss vielleicht auch für die Leute, die, also nicht nur die Projektentwickler, sondern auch für die Nutzer, natürlich ökonomisch viel sinnvoller sein, ein Sharing-Auto zu nutzen, als das eigene Auto zu nutzen. Oder vielleicht zu Fuß zu gehen, was übrigens auch eine Mobilitätsalternative ist, viel zu oft vernachlässigt wird.
Als allerletzter Punkt vielleicht noch, was ist jetzt so, jetzt, ob es ein eigenes Projekt von euch ist oder auch eins, das du als Beobachter so im Fokus hast, wo würdest du sagen, passiert gerade ein wirklich sehr spannender Ansatz, dieses Thema Mobilität über die Fläche zu denken und nicht über die Fahrzeuge, die draufstehen?
Ja, wahrscheinlich müssen wir da eher irgendwie nach Kopenhagen, nach Amsterdam schauen, leider, für solche super Beispiele. Was ich ja vielleicht noch hervorheben will, ist, wir haben ein Projekt für Landeshauptstadt München und da geht es um ein Bestandsquartier. Weil wir jetzt viel über Neubau gesprochen haben, vielleicht kann ich diesen Punkt noch mit reinbringen. Da ist es zum Beispiel super interessant, dass da geht es wirklich darum, wie können wir Mobilität in diesem Bestandsquartier verändern. Also es ist, ne, die Karte von München, man nimmt sich so einen kleinen Teil raus, sage jetzt nicht genau wo, aber diesen kleinen Teil und überlegt halt, man hat verschiedene Analysen natürlich gefahren, also die ganzen Thema wieder Mobilitätsanalyse, Nutzergruppenmix, Handlungsmaßnahmen evaluiert und jetzt überlegt man wirklich, wie kann man den öffentlichen Raum umbauen, aber nicht unbedingt, um allen Leuten die Stellplätze wegzunehmen, sondern zu überlegen, ja, wir haben ja ganz viele private Stellplätze, die stehen ja leer, das haben unsere Erhebungen gegeben, das wissen wir aus allen möglichen Erhebungen. Da hat auch gerade andere Firma eine super Erhebung in Düsseldorf mit rausgebracht, wo es um diese Parkplätze, private Parkplätze letztendlich geht. Wir wissen, dass 50% der Tiefgaragen leer stehen, vor allem verschiedene Nutzungsmix. Ja, hast du ein Büro, hast du ein Wohnen, verschiedene Nutzungen tagsüber, ne, kommen die Büronutzer, abends wollen wir die Bewohner, das ist alles klar. Dass man einfach nutzt, was wir schon da haben, also was wir an Raum schon haben. Und das finde ich eigentlich am spannendsten. Also nicht nur zu gucken, die, ich meine, Neubauquartiere machen einen Mini-Teil aus, von da, wo Menschen leben, aber auch in den Bestandsquartieren zu überlegen, lasst uns doch den Raum, den wir haben, besser nutzen. Weil wir haben den Platz, wir haben Tiefgaragen, wir haben Stellplätze, wir haben den ID-Parkplatz, den Lidl-Parkplatz, den Rewe-Parkplatz, der irgendwie leer steht abends. Warum nutzen wir den nicht? Weil dieser Parksuchverkehr ist ja mit das Schlimmste. Also das ist, ich glaube, da kann man noch wahnsinnig viel machen. Ich gucke das mal gerade nach, weil wir das hatten wir letztens, etwa 30% des gesamten Verkehrs in Innenstädten entfallen auf die Parkplatzsuche. Ich glaube, das ist so eine Zahl, wo wir uns einfach überlegen müssen, das kann nicht sein. Und gleichzeitig haben wir Tiefgaragen, die leer stehen. So, wir müssen einfach den Raum, den wir haben, besser nutzen. Ich glaube, das ist mir fast noch viel wichtiger als jetzt die großen. Also es gibt natürlich wunderschöne Projekte in Kopenhagen, Amsterdam und überall sonst im europäischen Ausland, auch wahrscheinlich bei uns in Deutschland gibt es auch ein paar Vorzeigeprojekte. Aber sich eher nochmal auf diesen Bestand zu konzentrieren und da zu überlegen, was gibt es denn da, was wir eigentlich nutzen können.
Dann nehme ich den Appell mal als Schlusswort. Also nicht nur schöne Pläne zu zeichnen, sondern sich eben auch mal anzugucken, was da ist und wie man das besser, schlauer, sinnhafter verteilen kann, einfach um da den Autoverkehr einfach einzudämmen, wo er dann nicht nötig ist, weil man eben sagt, okay, es gibt die Fläche, man muss nur wissen, wo die halt ist, dass man dann ein Auto da auch abstellen kann. Oder eben die Alternativen bereitstehen haben, dass Leute dann auf die Idee kommen, wir können das mal. Ich kann auch anders von A nach B kommen und vielleicht sogar billiger, wenn ich es wirklich genau und ehrlich für mich durchrechne. Sehr spannende Einblicke. Ich werde auf jeden Fall jetzt auch das Thema Stellplatzverordnung mir auch nochmal genauer anschauen, weil ich jetzt durch dich gelernt habe, wie viel da tatsächlich im Einzelnen dranhängt. Vielen herzlichen Dank.
Danke dir, Christian.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.